Chor vor 2 Sonntagen die Bibelstunden-Gäste schon mal begrüßt und wir können nur sagen, in den vergangenen 2 Wochen haben sich die 10.000 Gründe zu danken ganz schön gefüllt. Herzlich willkommen zu dieser Bibelstunde. Es ist gleichzeitig wieder eine Bibelkurs-Bibelstunde, wie Sie es schon sehen. Es ist die Bibelstunde, die traditionell gefüllt ist mit einigen Erfahrungen und Erfahrungsberichte aus den Reihen der Bibelkursteilnehmer. Es war eine besondere Woche. Es war auch eine besondere Woche für unser Haus und besonders für 6 junge Leute in unserem Haus. 6 junge Leute haben in dieser Woche einen neuen Lebensabschnitt angefangen, ihre Hauswirtschaftsausbildung. Wir grüßen euch ganz herzlich. Sie sind alle da und wir wünschen Ihnen Gottes Segen. Ja. Wir wünschen Ihnen Gottes Segen und gutes Gelingen bei dieser wichtigen Ausbildung. Hauswirtschaft ist ein Schlüsselberuf, habe ich neulich gelesen wieder. Ganz gutes Gelingen. Wir grüßen Sie und lassen Sie etwas teilhaben an dem, was Gott im Leben Einzelner getan hat. Und wir können Ihnen verraten, die Bibelkurszeit ist so eine Zeit, wo uns Gott reinzieht in sein Wort. Es ist wie man sagt, der Appetit kommt mit dem Essen. Ich habe beim Bibellesen heute nach den Vorschlägen von Zeit mit Gott, von unserem Heft, bin ich auf eine Stelle gestoßen in Hesekiel. Da heißt es, Gott gab ihnen seine Ordnungen. Gott ließ sie wissen, alles wissen, wovon der Mensch lebt. Und wir haben den Eindruck, das passiert im Bibelkurs, dass man die Geheimnisse des Lebens, auch des Überlebens in dieser krisenhaften Zeit bekommt aus Gottes Wort, Gedanken, auf die man durch kein Nachdenken käme. Sie werden nachher einen biblischen Impuls hören von Matthias Schnürle, einem Mitarbeiter im Bibelkurs. In seinem Jahr durch ist er Steuerberater und in seinem Urlaub hilft er im Bibelkurs mit. Sie werden etwas hören von Michael Lehmann aus Hornberg und da grüßen wir den Jugendkreis aus Hornberg. Wo sind Sie denn? Oh ja, schön, dass ihr da seid. Herzlich willkommen. Sie werden etwas hören von einer Erfahrung von Daniel Kohler aus Karlsruhe, von einer Führung in sein Leben durch ein Wort Gottes, Vorbereitung auf eine Führung. Und Sie werden etwas hören von Frau Elvira Schmidt, eine Erfahrung mit einem Glaubensschritt, den Sie als ganze Familie gemacht haben. Und Sie werden etwas mitbekommen von der weltweiten Gemeinde Jesu. Wir sind ganz erstaunt, dass Gott uns in diesem Jahr Bibelkursschülerinnen aus Kasachstan und aus Nepal geschickt hat. So können Sie sich freuen und vielleicht im Inneren anfangen, eigene Berichte mit Jesus und mit seinem Wort zu sammeln. Lassen Sie uns nochmal einstimmen in dieses Lied. Der Refrain steht hier an der Folie und wir laden Sie ein, herzhaft mitzusingen, gerade beim Refrain. Und da wollen wir jetzt noch beten für die Bibelstunde und dann kommt Matthias Schnürle. Herr Jesus, wir haben dich jetzt in diesem Lied gelobt und wir wollen es tun und wir wollen mit dir rechnen. Und danken dir, dass du uns mit unseren Gedanken nicht allein lässt, dass wir dein Wort haben. Danke, dass wir uns in Frieden treffen können. Wir beten, stärke unseren Glauben, weck unseren Glauben. Lass uns es erleben, wie du hörende Ohren und offene Herzen schenkst für das, was dir für uns wichtig ist. Und bewahre du alles andere, was stören und zerstreuen will, auf bei dir. Und wir beten auch um Trost und Hilfe für die, die sich jetzt nicht treffen können, weil sie in unruhigen Gebieten wohnen und Krieg haben. Erbarme dich, Herr. Und wir danken dir, dass du da bist. Amen.
Wie erwähnt ist mein Name Matthias Schnürle. Ich komme aus Bad Wildbad und bin für 3 Wochen auf dem Bibelkurs dabei. 2 Wochen sind schon um, Eine liegt noch vor uns, da freuen wir uns noch alle drauf. Heute die Bibelstunde ist überschrieben mit dem Thema My Story, Englisch, zu Deutsch meine Geschichte oder was man mit Gott erlebt. In der Apostelgeschichte hat der Apostel Paulus an mehreren Stellen berichtet, was er mit Gott erlebt hat. Hat er an mehreren Stellen Teile seiner Lebensgeschichte, der Geschichte Gottes mit ihm berichtet. Auf der dritten Missionsreise hat er noch einmal viele Gemeinden besucht, wo er früher schon war, Gemeinden, die er gegründet hat zum Teil, und hat sich auf dieser letzten Reise auf dem Rückweg dann auch von einigen verabschiedet und hat sich auch nochmal von der Gemeinde in Ephesus verabschiedet, ganz am Ende dieser Reise. Ja, und dort schreibt er so, oder ist es so beschrieben, dass der Paulus sich verabschiedet, wie wenn es ein endgültiger Abschied wäre, wie wenn es ihm klar wäre, er wird die Gemeinde in Ephesus nicht mehr sehen und nicht mehr mit ihnen reden können und eben letzte Begegnung. Und dann scheint es, wie wenn er, dann reist er eben noch von Stadt zu Stadt weiter und es scheint, wie wenn er es plötzlich eilig hätte, nach Jerusalem zu kommen, wo er am Pfingstfest sein will. Vorher hat er immer wieder in Städten Halt gemacht, hat gepredigt und jetzt reist er manchmal gleich am nächsten Tag weiter. Er scheint ein Ziel zu haben, er scheint eben nach Jerusalem zu müssen. Und auf dem Weg nach Jerusalem redet Gott mehrmals zu ihm, begegnet ihm Gemeinde, begegnet ihm Menschen, die ihm sagen, in Jerusalem wird Leiden und Gefangenschaft auf ihn warten. Und trotzdem geht er weiter, trotzdem reist er nach Jerusalem. Es begegnet ihm Menschen, die ihm warnen und sagen, ja, du kannst doch jetzt nicht, geh doch woanders hin, bleib doch hier. Und trotzdem spürt Paulus, oder muss er es spüren, sonst würde er ja nicht weitergehen, dass er nach Jerusalem muss, dass das Gottes Weg für ihn ist. Und so lässt er sich von allen Warnungen nicht abhalten und geht weiter, reist nach Jerusalem. Und dann kommt in Apostelgeschichte 21, kommen zwei, drei Verse, wie er eben in Jerusalem ankommt. Apostelgeschichte 21, 17 bis 20. Als wir aber in Jerusalem angekommen waren, nahmen uns die Brüder freudig auf. Am folgenden Tag aber ging Paulus mit uns zu Jakobus und alle Ältesten kamen dahin. Und als er sie begrüßt hatte, erzählte er eines nach dem anderen, was Gott unter den Nationen durch seinen Dienst getan hatte. Sie aber, als sie es gehört hatten, verherrlichten Gott. Der Paulus kommt nach seiner Reise am Ende nach Jerusalem und erzählte eines nach dem anderen, was Gott unter den Nationen durch seinen Dienst getan hatte. Der Paulus berichtet in Jerusalem der Gemeinde, den Gläubigen, was Gott getan hat. Er kommt, wir kennen ja diese ganzen Geschichten in der Apostelgeschichte von den Reisen, er kommt, er hat viel erlebt auf den Reisen und jetzt kommt er und berichtet, was Gott getan hat. Er klagt nicht, was er vielleicht auch an Schwerem durchgemacht hat auf den Reisen. Er klagt nicht über die Verfolgungen, die er erlebt hat. Und wir wissen es, er hat dort vieles erlebt. Er jammert nicht über Mühe, Strapazen und Gefahren, die er erlebt hat, sondern er erzählt, was Gott getan hat. Er beschäftigt sich auch nicht um das, was vor ihm steht, was er selber weiß, was Gott ihm gesagt hat. Er sorgt sich nicht um das, was jetzt kommen wird in Jerusalem, sondern er erzählt, er berichtet, was Gott Großes getan hat. Es wird dann nicht erwähnt, was er denn alles erzählt hat, aber wir kennen ja die Apostelgeschichte und es würde uns manches einfallen, was er alles berichtet haben könnte. Ja, vielleicht hat er, wie es dann in Apostelgeschichte 22 bei seiner Anklage auch tut, vielleicht hat er von seiner Bekehrung nochmal berichtet, ja, wie Jesus vor ihm stand, wie Jesus ihm begegnet ist, wie Jesus sein Leben auf den Kopf gestellt hat und alles ganz anders war als vorher, als er die Christen verfolgt hatte. Ja, vielleicht hat er berichtet von seiner Berufung zur Missionsreise, als er damals mit Barnabas auf die erste Reise losgezogen ist, als Gott berufen hat und ihn klar gemacht hat, zieht los, reist durch die Gegend, redet vom Evangelium. Vielleicht hat er manches berichtet, was war auf den Missionsreisen, als er mit dem Barnabas unterwegs war, als er später mit dem Silas unterwegs war und auch mit vielen anderen. Vielleicht hat er berichtet von der Gemeinschaft mit Brüdern, die mit ihm unterwegs waren, die, denen er begegnet ist, die zu Brüdern wurden, als sie neue Gemeinde gegründet haben. Ja, auch dort von den Missionsreisen hätte er viel berichten können. Vielleicht hat er berichtet von Erfolgen, die er hatte, als er in manche Stadt kam und in die Synagoge ging, die Jude angesprochen hat, den Juden von Jesus erzählt hat und manche sind zum Glauben gekommen. Er hatte auch bei den Juden Erfolg und auch mancher Synagogenvorsteher ist durch die Arbeit von Paulus zu Jesus gekommen. Aber noch mehr Erfolg hat er bei Heiden gehabt und kennen wir eben Paulus als den Apostel der Heiden, der das Evangelium zu den Heiden gebracht hat, aus jüdischer Sicht. Der Gemeinde gegründet hat, das Evangelium nach Europa gebracht hat, von dem ja auch wir heute noch leben. So gab es Erfolge, es gab auch Befreiungen, von denen er berichten konnte, wie er in Philippi, dann in Europa im Gefängnis war, mit Silas zusammen, wie Gott ihn befreit hat, wie das Gefängnis und die Kette ihn nicht halten konnte, wie Gott die Befreiung geschenkt hat und noch manche andere Befreiung mehr. Er hat auch von Bewahrung berichten können. Wie viel Bewahrung hat Paulus erlebt? Einmal in Apostelgeschichte 14 ist berichtet, dass er gesteinigt wurde in der Stadt Lystra und sie ihn aus der Stadt geschleift haben, als sie dachten, er wäre tot. Gott hat ihn bewahrt, er hat es überlebt und stand auf und ging weiter. Und im 2. Korintherbrief berichtet Paulus, dass er 5-mal 40 Schläge bekommen hat, eine Strafe, eine harte Strafe, die man auch nicht überleben hätte können. Er hat 3-mal Schiffbruch erlitten, er war in Seenot. Er hat viel Bewahrung erlebt in viele Situationen. Aber es gab auch Leiden in seinem Dienst, in dem, was er erlebt hat. Ja, jeder Befreiung ging Gefangenschaft voraus. Jeder Bewahrung gingen gefährliche Situationen voraus. Die Befreiung hat er dann erlebt, als er in keiner schönen Situation war. Und auch die Bewahrung hat er dann erlebt, als er in keine schöne Situation war. Ja, der Paulus berichtet der Gemeinde und den Ältesten in Jerusalem, was Gott getan hat. Ja, vielleicht manches von diesen Dingen, aber manches mehr hat er erlebt. Aber er hat auch viele Kleinigkeiten erlebt. In der Apostelgeschichte sind die großen Dinge beschrieben. Aber er hat jeden Tag sicher auch kleine Dinge erlebt, wie mir hoffentlich auch, die man vielleicht im Vergleich zu den Geschichten hier als klein ansieht und wo trotzdem Gott wirkt und Gott da ist. Ja, wann war Gott dem Paulus am nächsten? In den schweren Zeiten oder in den schönen Zeiten? in der Befreiung oder davor im Gefängnis. Ja, Gott war immer da, in allen seinem verschiedenen Tun und Wirken ist Gott da. Nicht nur in der Befreiung, auch in anderem, was er wirkt. Ja, ganz besonders war Gott sicher in den schweren Stunden bei ihm. Er war nicht nur bei der Befreiung, sondern eben auch davor in den Stunden des Gefängnisses da. Ja, und eben das Helfen und das Eingreifen Gottes hat der Paulus, wie es auch in unserem Leben nicht anders sein kann, vor allem oder am deutlichsten dann erlebt, als er in einer schwierigen Situation war. Am Dienstag war Dr. Gerhard Mayer bei uns und hat den Unterricht gehalten und er hat genannt, dass Gott auf drei Arten auf Gebet antwortet. Er sagt ja oder er sagt nein oder er sagt, das Gebet wird anders. Er antwortet anders drauf, als wir bitten. Und dann hat Dr. Gerhard Mayer gesagt, in allen Antworten antwortet Gott mit der gleichen Liebe. Nicht dann, wenn er ja sagt, antwortet er mit einer größeren Liebe, sondern immer ist der gleiche Gott mit der gleichen Liebe. Und so ist auch mit Gottes Wirken in unserem Leben, in Erfolg oder in Misserfolg, auch jetzt beim Paulus seiner Arbeit, auch dann, wenn kein Erfolg da war, war Gott der gleiche und ging mit ihm. In schönen und in schweren Zeiten war Gott in beiden da. In Freude und im Leid. Beides kommt aus Gottes gleicher Hand. Beides kommt aus derselben Liebe Gottes. Er ist da, er geht mit. Das hat der Paulus nicht nur beim Erfolg erlebt. Und im Psalm 86, Vers 5 wird über Gott gesagt, der Herr ist gut und gnädig, von großer Güte allen, die ihn anrufen. Gott ist gut, Gott ist gnädig, aber nicht nur dann, wenn wir es vielleicht für uns so empfindet, sondern er ist es immer, Gott ist so. Und so hat der Paulus in Jerusalem vielleicht ganz Unterschiedliches berichtet. Wir wissen es ja nicht, was er genau alles gesagt hat. Und das Ergebnis ist, als sie es gehört hatten, verherrlichten sie Gott. Ja, die Hörer wurden ermutigt, wurden gestärkt durch das, was Gott getan hat im Leben des Paulus. Und es führte zum Lob, zum Dank Gottes, denn Gott hat gewirkt. Das ist ihnen klar geworden durch das, was Paulus berichtet. Gott hat gewirkt und sie haben es in diese Berichte gehört. Ja, Gott ist da, Gott ist groß. Gott kann man vertrauen. Ja, unser Bibelstunde ist überschrieben, My Story, meine Geschichte. Und nachher berichtet uns eben manche Bibelkursteilnehmer aus ihrem Leben. Vielleicht nicht ganz so große Geschichte, wie sie der Paulus zu berichten hatte. Aber auch in unserem Leben wirkt Gott und ist Gott da. In Großem und in Kleinem. Deshalb halten wir fest an ihm, vertrauen wir ihm, so wie es der Paulus sein Leben lang gemacht hat. So könntet auch wir es tun. Amen. Wir singen jetzt ein Lied, Nummer 87, denn du bist groß. Und dann kommen eben Berichte von Bibelkursteilnehmern.
Viele von Ihnen kennen unser Heft Zeit mit Gott. Ich habe mich aus dieser Situation heraus gefragt, warum steht ein Satz mal so da, wie er da steht. Am 3. August, 6 Tage bevor der Bibelkurs begann, steht hier geschrieben, Überschrift 3000 Schüler. Jahr um Jahr verschicken wir Einladungen für die Bibelkurse in unserem Mutterhaus. Spannende Frage, wie viele werden sich anmelden? Wer opfert einige Zeit seines Urlaubs, um die Bibel besser kennenzulernen? Wer kann sich freinehmen für eine intensive Zeit mit Gottes Wort? In Jerusalem wollten 3000 Neubekehrte lernen. 3000 Schüler, mit denen wären wir natürlich hoffnungslos überfordert. Beim Bibelkurs bewegen wir uns zwischen 40 und 50 plus noch Tagesgäste. Aber wir möchten Sie gern teilhaben lassen, auf welch wunderbaren Wegen manche Teilnehmer zu uns kommen. Noch am gleichen Tag, als dieser Text in Zeit mit Gott stand, bekamen wir folgendes Mail. Liebe Schwestern, als ich heute Morgen die Auslegung zu Apostelgeschichte 2 in Zeit mit Gott las und die Bibelkurse in Eidlingen erwähnt wurden, musste ich an eine mir bekannte Studentin aus Nepal denken, die jetzt bald einige Wochen allein sein wird, weil ihre Gastfamilie in Urlaub fährt. Sie ist gläubig und besucht in unserer Gemeinde die Gottesdienste. Ich selbst habe vor vielen Jahren einen dreiwöchigen Bibelkurs bei Ihnen mitgemacht und dort viel gelernt für Kopf und Herz. Nun steht mir vor Augen, dass das auch für Benita eine ganz gewinnbringende Zeit sein könnte und ich würde ihr das gern finanzieren. Sie spricht Deutsch, wird ab Oktober an der Uni Hohenheim studieren. In Nepal hat sie einen Bachelorabschluss und schließt hier noch ein Masterstudium an. Daher möchte ich Sie gerne fragen, sind in diesem Sommerkurs noch Plätze frei, eventuell auch nur in einem Teilabschnitt? Benita arbeitet in Nepal aktiv in ihrer Kirchengemeinde mit, hat dort auch selbst schon Jugendcamps organisiert und genießt die Gemeinschaft mit anderen Christen und unter dem Wort. Von dem, was sie bei Ihnen lernen kann, würde nicht nur sie, sondern später auch ihre Gemeinde profitieren. Ja, eine Woche ist sie nun schon hier. Sie wissen schon, welche von den beiden das ist. Benita aus Kathmandu. Und sie sagt nun selbst noch ein Wort in ihrer Muttersprache, ein Psalmwort, und liest es dann auch noch auf Deutsch.
हे परम प्रभु मलाई तपाईका मार्गको शिक्षा दिनुहोस् र म तपाईको सत्यतामा हिड्ने छु मलाई एकाग्र हृदय दिनुहोस् र म तपाईको नाउँको भय मानु भजन संग्रह 86 को 11 एस इज साम जेक्सन एक्सिस एफ एन एक्लेजे इज इन दोइस वाइज ए मियर हियर दाइन एन वेक दस इक वनले इन दाइनर वार हाइट एर हाल्टे माइन हेयर्स बाय देम आइनन Das ich deinen Namen fruchten. Amen.
Und noch eine andere junge Frau möchten wir Ihnen vorstellen. Norilla aus Kasachstan. Und das ist ja auch nicht gerade der nächste Weg nach Eidlingen. Sie sagt selber etwas zu sich.
Ja, ich freue mich hier jetzt in Bibelkurs teilzunehmen können. Ja, und ab Herbst... Ich besuche ein Jahr Bibelschule hier im Mutterhaus. Und ich bin so dankbar, wenn Sie für mich beten können. Ja, vielen Dank. Ja.
Hallo, ich bin der Michael Lehmann. Ich bin 17 Jahre alt und ich komme aus Hornberg. Und ich möchte Ihnen jetzt erzählen, wie ich zu dem Bibelkurs hier gekommen bin. Also ich war dieses Jahr auf dem Pfingstjugendtreffen hier und dann im letzten Gottesdienst wurde der Bibelkurs vorgestellt und dann habe ich da gelesen an der Leinwand, dass der eben ab 17 Jahre ist. Und das hat mir dann ziemlich in die Augen gestochen, weil ich bin ja auch 17 und dann... und dann wurde mir so nach und nach klar, dass Gott will, dass ich da hingehe. Aber zuerst hatte ich nicht so richtig Lust und habe dann noch ein paar Wochen einfach so vergehen lassen. Aber der Gedanke, dass ich zum Bibelkurs soll, hat mich nie losgelassen. Und dann habe ich mit jemand darüber geredet, habe das jemand erzählt und der hat mir dann Mut gemacht, dass ich mich da anmelde. Und dann habe ich beschlossen, dass ich mit Schwester Hanna, die in kommender Zeit zu uns kommen sollte, dass ich mit der da dann mal red. Und dann an dem Tag nach dem Gespräch kam meine Mutter auf mich zu und ich habe bis dahin noch nichts von dem meinen Eltern erzählt. Meine Mutter kam einfach so auf mich zu und hat mich gefragt, ob ich mal eine Bibelschule machen will, noch in der Ferie. Und dann habe ich ziemlich verdutzt Ja gesagt Und dann hat meine Mutter dann mit der Schwester Hanna geredet, wo sie zu uns gekommen ist. Und die Schwester Hanna hat dann gesagt, dass wenn ich mich da anmelde, dann sollten wir halt gucken, dass noch andere Jungs in meinem Alter da sind. Also hat meine Mutter hier angerufen und gefragt, wie das hier aussieht, ob noch Jungs hier sind in meinem Alter. Und dann war noch ein 17-jähriger Junge im Zweibettzimmer, wo noch ein Bett frei war. Und daraufhin habe ich mich dann halt angemeldet. Und jetzt bin ich hier und es gefällt mir sehr und die Gemeinschaft ist cool.
Ja, mein Name ist Daniel Kohler. Ich bin jetzt dieses Jahr zum dritten Mal beim Bibelkurs mit dabei. Und also bis gestern war ich mit dabei, war ich Teilnehmer. Und die Tage hier im Bibelkurs, das ist wirklich eine segensreiche Zeit, habe ich jetzt auch die letzten Male immer auch erleben dürfen, dass es wirklich sehr segensreich ist. Man kommt direkt einfach aus dem Alltag heraus. Zumindest war das bei mir immer so. Und Gottes Wort wirkt dann in diesen Tagen hier beim Bibelkurs. Das ist im Prinzip wie so ein Prozess, muss man sich das vorstellen. Man kommt hierher, hat noch so viele Probleme, Fragen irgendwie aus dem Alltag. Und je mehr man dann hier ist und je mehr man Gottes Wort studiert, umso mehr bekommt man auch, ja, wie Schwester Friederike am Anfang sagte, einfach Appetit für Gottes Wort und ja, Gottes Wort einfach noch weiter zu studieren. Und die Gemeinschaft, hatte Micha auch gerade angesprochen, die Gemeinschaft unter anderen Christen, die einfach auch diese Sehnsucht haben, danach Gottes Wort einfach zu studieren, das ist einfach unglaublich. Und ich habe das die letzten Jahre schon erlebt und es haben sich eigentlich auch unter dem Jahr schon Freundschaften gebildet und man tauscht sich auch unter dem Jahr aus. Und das ist einfach ein Segen, das auch jedes Jahr wieder neu erleben zu dürfen. Beim Bibelkurs gibt es eine Tradition und diese Tradition sagt, dass am Ende des Bibelkurses oder auch wenn man abreist, darf man so einen Spruch, einen Bibelvers ziehen. Man sieht es nicht vorher und man zieht dann einfach einen Spruch und dieser Spruch, der ist dann quasi, gilt dann für die Praxis, wie wir immer sagen, also für die Zeit, wo kein Bibelkurs stattfindet und wo wir dann quasi das, was wir im Bibelkurs gelernt haben, auf die Praxis dann anwenden. Und letztes Jahr war es so, dass ich einen Vers aus 5. Mose, Kapitel 8, Vers 7 gezogen habe. Und zusammengefasst heißt es dort, und der Herr, dein Gott, führt dich in ein gutes Land, in dem es dir an nichts mangelt. Nun war ich zu dem Zeitpunkt in Karlsruhe, komme aus Baden, aus Karlsruhe und hatte dort auch eine gute Arbeitsstelle bei der Landesverwaltung und es war eigentlich alles so, dass ich mich dort wohlfühlte, hatte sehr nette Kollegen und dieser Vers hatte zunächst für mich überhaupt gar keine Bedeutung. Ja, der Herr führt dich in ein gutes Land. Ich habe eigentlich schon gedacht, ich bin so in einem guten Land und es war eigentlich okay. Ich habe auch immer so ein bisschen, so manchmal ein bisschen Probleme mit diesem, ja, zu sagen, es gibt so ein Bibelorakel und das wird dann schon irgendwie eine Bedeutung haben. Aber ich muss sagen, ich habe dann letztes Jahr auf wundersame Weise eigentlich auch mal erfahren dürfen, dass so ein Bibelvers auch, oder dass Gott durch Bibelverse auch Menschen auf neue Situationen vorbereiten kann. Der Bibelkurs war im August zu Ende und Anfang Oktober rief mich der Leiter unserer Organisation an und hat mich gefragt, ob ich mir vorstellen könnte, eine andere Stelle in Stuttgart annehmen zu, oder ob ich das annehmen möchte, die mit mehr Verantwortung einhergeht, aber wäre halt in Stuttgart. Das heißt, ich müsste halt das schöne Badener Land verlassen. Allerdings war der Haken, dass ich mich dann relativ schnell entscheiden musste und es wäre dann auch schon zum 1. November der Wechsel. Und in der Zeit habe ich natürlich auch gebetet und habe Gott um Rat gefragt, ob das mein Weg sein soll, den er so für mich vorbereitet hat. Und dann fiel mir der Bibelvers vom Bibelkurs wieder ein, der Herr führt dich in ein gutes Land. Aber besonders der zweite Teil, in dem es dir an nichts mangelt, das war einfach für mich auch ausschlaggebend, dass Gott mich eigentlich schon auf diese Situation schon vorbereitet hat. Also das heißt, es war für ihn auch schon im Vorhinein klar, dass ich diese Anfrage bekomme, obwohl ich davon noch gar nichts wusste. Und er hat mich durch diesen Bibelvers einfach auch vorbereitet. Und wenn er sagt, es wird mir dort an nichts mangeln, dann wird mir dort auch an nichts mangeln. Ja, ich bin jetzt seit November dort und klar, am Anfang ist es immer schwierig, auch mit neuen Herausforderungen zu kämpfen an der Arbeitsstelle und so weiter. Und sicherlich mangelt es mir dort jetzt auch noch an der einen oder anderen Sache, aber die Zusage gilt, es wird mir dort an nichts mangeln und darauf möchte ich einfach auch vertrauen und da auch meine Kraft in der Arbeit dann auch einsetzen können. Jetzt war ich natürlich, gestern bin ich jetzt vom Bibelkurs abgereist und war natürlich gespannt, was ich jetzt dieses Jahr dann für einen Vers ziehen werde. Und ich muss auch sagen, also auch dieses Jahr trifft der Vers wieder ganz genau in meine Situation hinein. Und dann kommt es auch noch aus dem Buch, das auch noch meinen Vornamen trägt, also Daniel. Also das heißt, trifft wieder ganz genau aus Daniel 10, Vers 19. Dort heißt es, hab keine Angst, du bist unendlich geliebt. Friede sei mit dir, sei stark, ja, sei stark. Also auch wieder ein genialer Vers, um eben diese Herausforderung des Alltags auch meistern zu können. Ich soll noch ein Lied jetzt ansagen. Als nächstes singen wir die Nummer 16 im grünen Liederbuch. Ich danke meinem Gott.
Ja, also wenn uns diese Zeugnisse hier schon so viel Freude machen und wenn das Land hier auch so gut ist in Stuttgart und umherum und in Eidlingen besonders, dann frage ich mich ja, wie schön wird es eigentlich im Himmel sein? Und wenn wir schon von hier aus Gott loben dürfen, ja, was ist denn im Himmel erst los? Und international sind wir auch. Ich glaube, eins weiß ich, im Himmel brauchen wir den Bibelvers nicht mehr übersetzen. Und ich möchte Sie auch mit hineinnehmen in ein Erlebnis, in ein Familienerlebnis. Dazu möchte ich mich erstmal vorstellen. Mein Name ist Elvira Schmidt, ich bin 56 Jahre alt, komme aus Nordrhein-Westfalen, genau gesagt aus dem Ruhrgebiet. Die Stadt heißt Bochum. Bin seit 35 Jahren verheiratet. Wir haben 4 Kinder, 3 Schwiegerkinder und 7 Enkel. Und wenn Sie 56 Jahre alt geworden sind und auch noch graues Haar haben, dann kann man sich ja vorstellen, ist das Leben nicht immer nur über Höhen gegangen und es war auch nicht immer nur fruchtbar, wie bei dir, Daniel. Aber es geht darum, dass wir einen großen Gott haben. Und schöne Lieder haben wir gesungen und es gibt auch einen Liedvers, der mich sehr anspricht und mich immer wieder erinnert, wozu leben wir hier auf dieser Erde. Das heißt, ein Leben gegeben für den Herrn dieser Welt, ein Leben gegeben für das, was wirklich zählt. Und Ende 1993 haben wir uns die Frage gestellt, wie geht es eigentlich jetzt 1994 weiter? Man nimmt sich ja zum Jahresende oder am 1.1. durchaus Vorsätze fasst man, die man dann aber am 2. Januar nicht mehr einhält. Dem Jahr, wir waren nicht so ganz zufrieden. Also mein Mann hatte einen super Job, war Verkaufsleiter mit Reisedienst in Deutschland, im Ausland, Österreich, Luxemburg, Tschechien. Und ich war zu Hause und dadurch viel alleine und irgendwann, so nach 3 Jahren, hat er den Job gemacht, stieg doch so ein bisschen der Frust hoch bei mir. Ich kam mir vor wie alleinerziehende Mutter mit vielen Kindern. Und dann fragt man sich ja, mit diesem Frust kann man ja eigentlich nicht so richtig leben. Und er war fleißig, wir hatten ein gutes Einkommen, wirklich super. Traumhaft, kann man sagen. Wir haben uns da ein Haus gekauft, war gar kein Problem. Aber als unsere älteste Tochter ihm durch mich bestellen ließ, sag mal meinem Vater, ich habe ihn seit Sonntagabend nicht mehr gesehen und wir hatten Freitagmittag. Da schlug es auch bei ihm wie ein Blitz. Und er dachte, also so geht es ja eigentlich auch nicht. Wenn Gott dir so viele Kinder gibt, du bist immer auf Reisen, und eigentlich willst du ja auch ihm dienen. Und wenn man 100 Stunden mindestens in der Woche arbeitet, bleibt dafür nicht mehr viel übrig. Was sollen wir jetzt tun? Und dann hat er für sich überlegt, und da fiel ihm das Paulus-Prinzip ein, dass er eine Arbeit haben möchte, wo er seine Familie ernähren kann und auch eine freie Zeiteinteilung, um für Gott tätig zu sein. Und das hat er mir dann erzählt in diesem Jahres, also vor dem 1. Januar, und sagt, ich glaube, ich muss mich selbstständig machen, was anderes fällt mir dazu nicht ein. Bist du bereit, den Weg mitzugehen? Und in dem Moment änderte sich mein Frust und ich sagte, danke Herr, das wird sein. Er machte sich dann am 1. Mai 1994 selbstständig, hat den Job gekündigt, konnte als Handelsvertreter arbeiten und es ging auch erstmal auf diesem Level so weiter, bis ihm die Handelsvertretung gekündigt wurde, weil es für die Firma einfach günstiger war, billiger war, einen Angestellten in Festanstellung zu nehmen, als jetzt auf Provisionsbasis bei gutem Erfolg da viel zu zahlen. Und damit brach von jetzt auf gleich das Einkommen weg. Das war dann schon 98, 99. Und dann ist ja eigentlich mit 5 Kindern und einem gekauften Haus und einem Versprechen an Gott, wir haben unser Leben für dich gegeben und jetzt ein großes Fragezeichen. Es war aber so, dass Gott doch Gnade gegeben hat und er eine neue Arbeit fand. Aber wie es beim Selbstständigen so ist, ist immer so, und auch bei Paulus vor allen Dingen, er hat dann geschrieben, ich habe gelernt, in Überfluss zu leben und auch Mangel zu leiden. Das war uns aber nicht klar vorher, dass das vielleicht auch eine Möglichkeit für uns ist, beziehungsweise dass wir das erleben werden. Und die Bank, die kann ja auch so Einkommen gut darstellen und dann hat die auch was gemerkt. Und dann hatte ich gesagt, ja, da müssen wir mal mit Herrn Schmidt ein Gespräch führen und riefen dann an. Und machten einen Termin aus und mein Mann fuhr dahin und dann bekam er 2 Fragen. Was hat sich bei Ihnen geändert? Sie hatten doch mal, und dann erzählt so und so, also ich bin jetzt selbstständig. Ja, aber Sie hatten doch mal einen Job als Verkaufsleiter, der war doch so gut. Warum kündigt man, wenn man 5 Kinder hat, diesen Job? Und dann sagt er, ja, also das ist eine berechtigte Frage. Aber mir ist klar geworden, dass ich arbeiten will, um meine Familie zu ernähren. Und ich brauche eine freie Zeiteinteilung, um Gott zu dienen. Und dann sagten die, dann raten wir ihnen ab, das Haus zu verkaufen. Diese Lebenseinstellung, das wird nicht klappen mit uns. Und zwar, sie haben eine Zeit von 6 Monaten und der letzte Tag ist der 31.03.2000. So, was jetzt? Wir also 5 Kinder, 2 in der Ausbildung, eine davon in Essen, einer in Hagen. Wir wohnten da im Ennepe-Ruhr-Kreis. 2 auf der Realschule und ein Kind 5 Jahre alt. Und es ist ja so üblich, man gibt seine Kinder in den Kindergarten, aber bei unserem Felix, bei dem Jüngsten, war mir das nicht so klar. Und immer, wenn ich dachte, du müsstest den mal anmelden, und dann habe ich immer gedacht, nee, irgendwie hielt mich jemand zurück. Und in dem Moment war ich sehr dankbar dafür, dann blieb diesem Jungen wenigstens ein Wechsel erspart. Jetzt brauchten wir einen Käufer. Und wir brauchten ein anderes Haus. Und wir mussten den Termin einhalten, 31.03.2000. Bei Zeitüberschreitung wollte die Bank uns dann noch was aufdrücken. Da sprach sich in diesem kleinen Städtchen schnell rum. Und den Käufer hatten wir sofort. Und er hat gesagt, ja, also halten Sie das bitte fest, ich nehme das, ich melde mich. Das Ganze war jetzt ungefähr Oktober 99, aber bis Weihnachten 99 hatte er sich noch nicht gemeldet und nach Weihnachten hat er abgesagt. So begann denn unser Jahr 2000, der Januar. Und auch eine heiße Phase, weil irgendwie drängelte die Zeit, meinten wir. Und für unsere Kinder, ich meine, die mussten das ja auch alles verkraften. Und jetzt war eine Schwierigkeit, wir mussten erst unser Haus verkaufen und mit diesem Termin, zu diesem Termin oder wann der neue Käufer da einzieht, konnten wir erst was Neues anmieten. Also es war auch noch ein bisschen so verzwickt. Uns war denn klar, also wir werden dahin ziehen, wo es viele Menschen gibt, weil mein Mann ja missionarisch tätig sein wollte und es nutzt ja nichts, schön zu wohnen mit vielen grünen Bäumen. Also wurde uns klar, wir gehen ins Ruhrgebiet zurück. Und nun haben wir gebetet und gebetet und gebetet. Den ganzen Januar und den halben Februar. Und ich muss ganz ehrlich sagen, man kann auch so beten, bis einem die Worte fehlen und man nur noch schweigt und sagt, also Herr, wir können nicht mehr, jetzt musst du eine Lösung geben. Parallel dazu liefen ja viele Besichtigungen, Hausbesichtigungen und dann zeichnete sich von jetzt auf gleich zwei Käufer ab. Die riefen dann auch hintereinander an einem Nachmittag an und dann ging es darum, wen nehmen wir und dann haben wir uns auf eingeeinigt und der kam uns dann auch mittwochsabends besuchen und sagte gleich, also ich will Ihnen eins sagen, ich möchte Ihnen mit Ihnen hier schriftlich etwas festhalten, damit ich ganz sicher gehen kann, mit festen Terminen. Gut, haben wir dann auch alles so gemacht. Der Vertrag hat zwar keinen Wert, aber er brauchte das und wir haben uns darauf eingelassen. Und er hat gesagt, also eins sage ich Ihnen auch, ich möchte am 1. Mai einziehen. Gut, haben wir gesagt, ohne was zu wissen, wir denken, das ist ein guter Termin. Wir waren eigentlich erleichtert und dankten auch Gott, dass er wirklich bis jetzt Gnade gegeben hat und waren sehr zuversichtlich, er wird auch weiter Gnade geben, was er auch getan hat, ohne Frage. Nur unsere Glaubensgeschwister, denen haben wir das so voller Freude erzählt und die konnten damit nichts anfangen. Die sagen, wie könnt ihr festmachen, am 1.5. was Neues zu haben, wo ihr das nicht habt? Und eure Kinder, die haben jetzt noch mehr Druck. Und also was die alles so mitmachen wollen, ja, für eure Entscheidung damals. Ja, und dann standen wir da, mein Mann und ich, und haben geschwiegen. Und in dem brach auch irgendwie in uns ein bisschen was ein wieder. Und dann haben wir unabhängig voneinander eine Entwicklung gemacht. Und mir ist da ein Vers in Jesaja 45 wichtig geworden, in Vers 11. Da lesen wir, so spricht der Herr, der Heilige Israels und sein Schöpfer, wegen der Zukunft befragt mich. Meine Kinder und das Werk meiner Hände lasst mir anbefohlen sein. Und diesen Vers habe ich dann genommen und habe mich an diesem Vers festgehalten und habe gedacht, der Gott, der dir 5 Kinder gibt, der wird auch ein Zuhause finden. Das muss ich jetzt einfach mal hier so für mich in Anspruch nehmen. Und mein Mann hat einen anderen Vers gefunden, der steht in Maleachi 3, Vers 10. Da lesen wir, prüft mich doch dadurch, spricht der Herr der Heerscharen, ob ich euch nicht die Fenster des Himmels öffnen und euch Segen in überreicher Fülle herabschütten werde. Und aus diesem Vers entwickelte mein Mann also einen großen Glauben für sich, und sagte zu mir, du pass mal auf, mir ist also völlig klar geworden, dass wir ein Haus mit 7 Zimmern brauchen und dieses Haus kann nur Gott uns geben und ich werde nur noch sagen brauchen, ich will. Und so haben wir das dann auch unseren Glaubensgeschwistern mitgeteilt und das mussten sie jetzt so annehmen. Und ja, jetzt wussten wir ja, 1. Mai müssen wir ein Haus haben mit 7 Zimmern. Daraufhin, weil wir ja, und wir haben weiter gebetet, aber wir haben ja auch einen Verstand bekommen und eine Intelligenz. Und was haben wir gemacht? Wir haben alle Makler angerufen in Bochum. Und alle haben uns gesagt, jedes Mal mit 7 Zimmern, 5 Kinder haben sie, aussichtslos. Nächsten, aussichtslos, aussichtslos, aussichtslos. Also der Weg war gesperrt. Also uns blieben jetzt nur noch die Zeitungen und dann jedes Wochenende Zeitungen gekauft, Nachricht schlagen, angerufen, Besichtigung gemacht. War nicht, war ja nun 7 Zimmer, ja, ich meine, das stand ja jetzt fest, der Maßstab. Und unsere Kinder zu Hause. Habt ihr was? Nein. Habt ihr was? Nein. Bis dann Anfang März eine Zeitungsannonce war, da stand freistehendes Haus, 240 Quadratmeter ab 1.5. zu vermieten. Angerufen. Ja, sagt der Vermieter, das steht da in Bochum, Grumme am Eschenbruch 1. Fahren Sie mal dahin, gucken Sie sich das mal an und wenn es Ihnen gefällt, können Sie sich ja wieder melden. Wir hingefahren, von außen angeguckt, großes Haus, Garten drumherum, gut nach Hause gefahren. Dann sagt mein Mann, ich rufe da mal an, ich frage mal, nach welchen Kriterien er seinen Mieter aussucht. Angerufen, wir waren da und so, nach welchen Kriterien rufen Sie eigentlich, suchen Sie eigentlich den Mieter aus? Ja, sagt der Herr Schmidt, wissen Sie, der Erste sagt, ich will, der kriegt das. Dann sagt er, ja, ich will. Ja, sagt er, passen Sie auf. Kommen Sie Montag zur Besichtigung und gucken Sie es von innen an. Wir also Montag dahin gefahren, uns das Haus angesehen, im Keller haben wir angefangen. Der Keller war schon riesengroß, dass ich schon ganz verwirrt war. Erst Erdgeschoss, 1. Etage, Treppe um die Ecke und nochmal eine Etage drüber, wieder runter. Da klingelte das Handy beim Vermieter. Und er ging dran und da hörten wir, wie er sagte, dem Anrufer sagte, Moment mal, ich muss mal eben nachfragen. Herr Schmidt, wollen Sie mieten? Ja, ich will. Es tut mir leid, das Haus ist vermietet. Als wir das unseren Glaubensgeschwistern 2 Tage später in der Bibelstunde erzählt haben, war die erste Frage, wie viel Zimmer hat das Haus? Hat es 7 Zimmer? Nein, 10 Zimmer. Da war Schweigen im Walde, bis wir gezogen sind. Wir sind dann umgezogen, durften uns einleben und dann ging es ja immer noch darum, was machen wir jetzt, welchen Dienst haben wir? Und dann sagt mein Mann so nach einem guten Jahr, was machen wir eigentlich mit dem Haus? Wir brauchen nur 7 Zimmer und es hat 10, was machen wir denn jetzt? Ja, ich sage, ich hatte schon mal an Jugendarbeit überlegt, irgendwie was anzufangen. Ja, konnten wir uns so vorstellen, zumal wir ja auch Kinder hatten in dem Alter. Ja, irgendwie hat sich das rumgesprochen, kriegten wir einen Anruf von Nightlight und da war jemand dran und sagt, könnt ihr euch vorstellen, mal für 2 Tage eine Prostituierte aufzunehmen aus Hamburg? Da waren wir erstmal überfordert, wir waren völlig auf Jugend aus und haben dann gesagt, ja, machen wir. Das war also unsere erste Frau, die mal einzog. Die zweite war eine Klassenkameradin von unserer Tochter, die hat gar nicht erst gefragt, die stand mit Sack und Pack vor der Tür und hat gesagt, ich muss mal bei euch einziehen, ich halte es zu Hause nicht aus. Es war eine türkische Muslimin und da gab es Schwierigkeiten. die blieb auch 2 oder 3 Tage. Und dann haben wir gefragt, sag mal, wie kamst du denn da drauf, dass du bei uns einfach so einziehen kannst? Ja, sagt sie, also ich habe schon mitgekriegt, dass ihr Christen seid. Und da habe ich gedacht, die tun mir nichts. Und so ging es denn also 9 Jahre weiter. Inzwischen haben wir uns kleiner gesetzt, weil die Kinder aus dem Haus sind. Der Dienst hat sich auch geändert, die Arbeit auch. Es ging in der ganzen Zeit bei uns oftmals kunterbunt zu und dann haben unsere Kinder dieses Haus in Villa Kunterbunt genannt. Und als wir auszogen, fiel es uns allen schwer, das zu verlassen, weil wir in diesem Haus gelernt haben, auf Gott zu vertrauen und wie wir es bekommen haben, das war schon eine besondere Sache. Und es war eine wichtige Erfahrung für unsere Kinder, aber warum erzähle ich das nun heute? Weil ich uns allen Mut machen möchte, dass wir einen großen Gott haben, der Gebete erhört, der sich nicht verspätet und mehr gibt, als wir es uns ausdenken können. Und darum möchte ich nochmal den Bibelvers lesen. Prüft mich doch dadurch, spricht der Herr der Heerscharen, ob ich euch nicht die Fenster des Himmels öffnen und euch Segen in überreicher Fülle herabschütten werde. Und wer jetzt denkt, so einen großen Glauben habe ich nicht, oder wie soll mein Leben weitergehen? Ein Vers zur Ermutigung, vielleicht für heute Morgen und immer. Der steht in Psalm 71, Vers 3. So dürfen wir beten, wenn wir in Not geraten. Sei mir ein Felsenhorst, zu dem ich stets fliehen kann, der du verheißen hast, mir zu helfen, denn du bist mein Fels und meine Burg. Dankeschön.
Ganz herzlichen Dank, Frau Schmidt. Als der Chor dieses nächste Lied gesucht hat, haben Sie noch den Bericht noch nicht gekannt. Wir haben den Eindruck, das passt sehr gut zusammen. Du bist meine Zuflucht und Stärke. Ich kann Ihnen verraten, der Chor hat noch ein Lied. Und obwohl es schon 15 Uhr ist, wollen wir uns das nicht entgehen lassen. Und zwischen diesen beiden wunderbaren Liedern, es war schon ein großes Dank, ein Dankeschön an Gott und wir danken einander auch für das Teilhaben lassen. Und wir wollen Sie einladen, auch vielleicht beim Café, beim Stehcafé draußen noch weiter zu sprechen. Wir möchten Sie auch einladen, in der kommenden Woche teilzunehmen als Gasthörer bei der letzten Bibelkurswoche. Es beginnt morgen wieder 9.45 Uhr und nachmittags um 16 Uhr. Am Vormittag sind die Briefe des Neuen Testamentes dran. Am Nachmittag das Markus-Evangelium mit Schwester Cornelia Weinmann. Am Vormittag ist ein Lehrer aus Österreich da, der hat einen holländischen Namen, heißt Eis van Dijk. Und unterrichtet auch in der Bibelschule der Fackelträger am Tauernhof. Daher kommt die Verbindung. Herzliche Einladung. Wir laden Sie auch ein für den kommenden Sonntag zur Bibelstunde. Da wird Schwester Brigitte Schweder sich darauf vorbereiten und wünschen allen, die jetzt noch Ferien haben, eine gesegnete Ferienzeit. Jetzt will ich noch Gott danken und uns seinem Schutz anbefehlen und dann hören wir noch das Lied Holy. Herr Jesus, wir danken dir für alles, was du uns sehen lässt von deinem Wirken. Wir danken dir, dass du es immer wieder schaffst, uns zu erreichen. Und wir beten jetzt auch wieder für den Rückweg nach Hause für die neue Woche, dass du uns weiter das hörende Ohr und das offene Herz erhältst, dass wir merken, was dir für uns wichtig ist, was du uns sagen möchtest. Wir beten um deinen Schutz und deine Leitung. Wir beten um deinen Segen für uns und alle, die zu uns gehören. auch für die, die in diesen Tagen sehr in Not sind. Danke, dass wir miteinander, füreinander beten können. Und danke, dass wir zu dir gehören dürfen. Wir befehlen uns dir an. Amen.